Hallo und herzlich willkommen im Stimmlabor. Hier erforschen wir in jeder Folge die interdisziplinäre Welt der Stimme. Mein Name ist Julia Lukaschek und heute bei mir zu Gast ist Professor Dr. Bernard Borghetto. Er ist Soziologe und hat sich schon für seine Promotion mit der Medizinsoziologie beschäftigt. Unter anderem war er Referent für Gesundheits- und Sozialpolitik beim Deutschen Rheumaliga-Berufsverband. Bernard habilitierte dann zu einem in den Gesundheitswissenschaften verorteten Thema, um schließlich 2006 eine Professur für Gesundheitsförderung und Prävention in Hildesheim zu erhalten. Heute arbeitete er weiterhin in Hildesheim und mischt sich in die Berufspolitik ein. Zum einen als Vorsitzender des Hochschulverbunds Gesundheitsberufe und als Sprecher des Bündnisses Therapieberufe an die Hochschulen. So bunt und vielseitig wie seine Vita ist auch unser Gespräch. Wir sprechen also über Berufspolitik, über die Akademisierung, nicht nur der Logopädie, sondern auch der Ergotherapie und Physiotherapie. Wir sprechen aber auch über die Stadt Hildesheim und den Begriff der Ganzheitlichkeit. Und das war gar nicht so einfach, denn auf dessen Definition und Wortbedeutung konnten wir uns eigentlich erst nach 50 Minuten Gespräch so wirklich einigen. An dieser Stelle muss ich noch sagen, dass unser Gespräch nicht in Bad Nenndorf in unserem Podcaststudio stattgefunden hat und daher eine andere Akustik als gewohnt aufzeigt. Trotzdem viel Spaß. Jetzt bin ich ja hier in Hildesheim. Üblicherweise sage ich, wie schön, dass du gekommen bist. Jetzt kann ich sagen, wie schön, dass ich hierher gekommen bin.
Genau, ich würde mich auch sagen, wie schön, dass du hierher gekommen bist. Genau.
Aber wie kommst du denn eigentlich nach Hildesheim? Also nicht heute, sondern so allgemein.
Naja, ich wohne in Hildesheim, deswegen, aber wenn die Frage dahin geht, wie komme ich denn zu meinem Büro? Ach so, du meinst jetzt
biografisch. Der erlaubt zumindest.
Ja, was denkst du? Das würde mich jetzt mal interessieren von der Logopädin, was sie denkt, wo ich herkomme.
Du kommst aus Hessen?
Ja.
Wo genau kann ich das aber nicht sagen? Ich glaube, dass ich das gehört und aber auch gewusst habe.
Aber nicht
möglicherweise ein bisschen geschummelt.
Ja, nee, ich komme aus dem Großraum Frankfurt. So zwischen Frankfurt und Wiesbaden, so ein kleines Kaff. Aber was da kleine Käfer sind, sind hier größere Orte in Niedersachsen. Da ist das schon ziemlich besiedelt dort. Also man ist ländlich und großstädtisch geprägt, wenn man da aufwächst.
Okay. Und wie kommst du dann nach Hildesheim? Ist das dann eine Großstadt für dich oder Kleinstadt?
Nein, es ist eine Kleinstadt. Eine schöne, überschaubare Kleinstadt, in der sie es auch ganz gut leben lässt. Aber mein Weg hierher, der hat mich über Gießen, Bonn und Freiburg geführt mit jeweils den entsprechenden beruflichen Stationen. Und am Ende war es eben die Professur, die mich hierher gelockt hat. Weil wenn man eine wissenschaftliche Laufbahn anstrebt und Glück hat, dann kann das die Krönung sein. Und wenn man das angeboten bekommt, dann ja, überlegt man meistens nicht sehr lange. Und wobei der Unterschied von Freiburg nach Hildesheim war schon groß, aber mit Freiburg kann aus meinem Gefühl heraus auch sowieso keine andere Stadt so richtig konkurrieren.
Das habe ich schon oft gehört.
Ja.
Okay, Freiburg nach Hildesheim.
Genau. Also Hildesheim, das möchte ich schon sagen, ist eine schöne und lebenswerte Stadt. Und ich glaube, sie ist auch attraktiv für Leute, die hier ganz oder während eines Studiums oder sowas leben und wohnen, da könnte man über viele Dinge reden. Also
ja, das kann ich auch nur bestätigen.
Nur Freiburg ist halt schwierig.
Ja, ja.
So der Vergleich.
Ja, ja, das kann
aber
ich
wir waren gerade, wann war das jetzt? Letztes Wochenende war Pflasterzauber.
Schöne Veranstaltung.
Traumhaftes Wetter und es gab eine ganz wunderbare Tanzveranstaltung oder zwei Schulen, die sich abgewechselt haben mit Tanzdarbietungen. Und eine davon, das hätte ich mir tatsächlich am liebsten aufgezeichnet, weil das war Hildesheim getanzt. Das war total interessant. Das fing an mit, dass Leute auf diese Bühne, die da aufgebaut war, diese Tanzfläche kamen und völlig trocken, das hier ist das Knochenhauer Amtshaus, gebaut dann und dann, das und das. Und dann irgendwann fing das an, so eine komische Musik, so was Schwirrendes aufzutun. Und dann sind die Leute, die eigentlich an dieser Führung teilnahmen, haben angefangen im Kreis um diesen, der da so vor sich hin näselt, sich zu bewegen, bis er auf einmal gar nicht mehr zu sehen war. Und dann löste sich das auf und es setzte eine andere Musik ein. Er hatte plötzlich ganz andere Kleidung an und hat dann für ein kleines Kind eine musikalische Reise durch Hildesheim gemacht. Mhm. Und das war dann, ne, dann wurde Hildesheim getanzt. Mhm. Von den Kanuten, die da am Wildwasser fahren, an der Bischofsmühle bis den Galgenberg, wo dann Tod und Mordio getanzt wurde und alles mögliche. Also war eine ganz tolle Vorstellung. Wenn man sowas sehen will,
muss man
ja, oder die Wallungen, Konzerte über unsere schönen Innenstadtwelle. Mhm. Ja, aber genug vom Reklameblock. Es hat sich also gelohnt, hierher zu kommen und ich lebe auch gerne hier.
Das kann man gut raushören, genau. Jetzt bist du ja hier in einem Studiengang, der nicht deiner Fachdisziplin eigentlich entspricht, sondern du bist ja Soziologe. Was machen denn Soziologen eigentlich? Und bist du hier denn eigentlich richtig? Oder vielleicht kannst du das mal so einordnen.
Ob ich hier richtig bin, müssen eigentlich andere beurteilen. Und ich glaube, die haben sich damit abgefunden, dass ich hier bin. Also die Ursprungsidee war ja mal, hier war ja eine Professur für Gesundheitsförderung und Prävention ausgeschrieben. Und auf die habe ich mich beworben, weil ich vorher an medizinischen Fakultäten in der medizinischen Soziologie schon gelandet war. Das ist jetzt sozusagen schon ein großer Seitenstrang in der Hauptfachsoziologie, die es auch nur an medizinischen Fakultäten gibt. Mhm. Das ist, wenn man so will, wie hier auch bekannt, eine Bezugswissenschaft, nur eben nicht für die Therapie, sondern eben für die Medizin an der Stelle. Und ich habe mich dann eben über viele Jahre damit beschäftigt, was es bedeutet, Soziologie für und in der Medizin zu machen. Mit dem Unterschied eben, Soziologie für die Medizin heißt, soziologisches Fachwissen so einzubringen, dass es die Therapie oder die Medizin verändert, verbessert, entwickelt. Also als Dienstleister, wenn man so will. Da steht im Mittelpunkt oft die Arzt-Patient-Interaktion. Die Rollen, die Ärzte und Patienten einnehmen und was das für sie bedeutet, also solche Dinge, aber auch die Soziologie der Medizin mit der Frage, bedient Medizin eigentlich ökonomische und wirtschaftliche Interessen oder gesellschaftliche Interessen und welche Rolle spielt sie eigentlich in der Gesellschaft? Und da nimmt man dann eben die klassisch-soziologische Perspektive ein. Also so weitgehend, dass die Professorin, bei der ich in Gießen gearbeitet habe, von einer klinischen Soziologie sprechen wollte und gerne die Soziologie wirklich so wie die Psychologie in die Medizin auch praktisch einführen wollte, was allerdings nicht wirklich weit geführt hat. Mhm. Aber ein interessanter Denkansatz war. Da ging es um Biografien und die Frage der Bewältigung von Krankheiten und sowas. Ja, und ähnliche Fragen stellen sich natürlich auch im therapeutischen Bereich. Und Gesundheitsförderung und Prävention ist halt immer auch mitgedacht worden aus der Soziologie heraus. Es gab schon immer eine Gesundheitssoziologie und die Frage, welche Erwartungen zum Beispiel werden an den Mensch als gesunder Mensch gestellt? Also ich habe mal gesagt, der Fluch der Aufklärung. Ja, also in der Zeit, in der man noch nicht viel wusste, wie Krankheit entsteht, war die Erwartung daran, wie man sich verhält, nicht so wie heute. Mhm. Heute kann alles abgewogen werden, ist es gesundheitsförderlich oder ist es ein Krankheitsrisiko, wenn ich X oder Y tue. Es ist kaum noch etwas, was man tun kann als Mensch, kann man nicht auch unter dem Aspekt gesund oder ungesund beurteilen. Und das ist das zum Beispiel so ein Reflexionsmechanismus, der aus der Soziologie kommt und die Art zu betrachten, wie man Gesundheitsförderung und Prävention betreibt. Aber natürlich auch die ganzen psychologischen Anteile musste ich mitbringen können, wie Krankheits- und Gesundheitsverhalten entsteht, welche Einflüsse es da gibt, welche Modelle, um zu schauen, wie man Menschen eigentlich dazu bringt, sich gesünder zu verhalten. Und gleichzeitig nehme ich eben immer auch die kritische Perspektive ein, wem dient das gerade, wessen Interessen.
Und das ist etwas, was ich jetzt ausschließlich im Studium lerne? Oder würdest du sagen, das bringen die Leute, die hier an die Hochschule kommen, eigentlich schon mit? Die haben ja schon eine abgeschlossene Berufsausbildung. Haben die schon dieses Wissen oder bauen das mal auf?
Es geht nicht unbedingt nur um Wissen. Mhm. Ich weiß, dass es diese Fächer jetzt, ich weiß gar nicht, in der Logopädie habe ich noch gar nicht so genau reingeschaut oder bei euch in der Atem-, Stimm- und Sprechlehre, ob es da eigentlich Fächer wie Soziologie gibt. Aber ich weiß, dass es sie in der Ergotherapie und in der Physiotherapie gibt. Und ich glaube, in der Logopädie gibt es auch sowas wie Berufskunde, wo dann so ganz indirekt vielleicht ein bisschen Soziologie drin steckt. Mhm. Aber eigentlich kommen die meisten mit sehr wenigen Kenntnissen, was das angeht. Und ich würde sagen, das ist vieles neu, aber wie ich schon sagte, es geht nicht nur um Wissen, es geht auch um etwas habitualisieren, also in dein eigenes Handeln überführen, weil was mir am wichtigsten wäre, wäre nicht, dass man sich dauernd noch irgendeine Zusatzmaßnahme ausdenkt, für die man Geld bekommen könnte, wenn man sie anbietet als Gesundheits- oder Präventionsmaßnahme der Krankenkassen, sondern dass die ganze therapeutische Praxis gesundheitsförderlich wird, man in der Lage ist, Aspekte bei Patienten anzusprechen und das auch erlaubt bekommt, ne, das muss zum Auftrag dazugehören, das auch erlaubt bekommt, wirklich solche Dinge anzusprechen wie Adipositas, wie Rauchen vielleicht, was das mit der Stimme zu tun hat, dass man da nicht einfach nur sozusagen seine logopädische Verordnung abarbeitet, sondern wirklich sagen kann, also pass auf, wenn du mit deiner Stimme berufsmäßig arbeitest, ich weiß jetzt nicht, ob ich Unsinn rede, fachlich, das kannst du mir besser beurteilen, dann ist das wahrscheinlich das Rauchen keine besonders gute Idee und ist ein zusätzliches Risiko, nicht nur das Übliche, was man immer da drauf sieht, sondern einfach, dass du deine Stimme ruinierst und möglicherweise als Berufssprecher relativ früh ausfällst. Ja. Wenn du sie viel benutzen musst. Ja. Also diese Aspekte gibt es in jeder Berufsgruppe ganz viele. Und ich würde mich freuen, wenn man mit einer Selbstverständlichkeit lernen würde, Menschen wertschätzend und nicht diskriminierend auf solche Dinge anzusprechen. Mhm. Und das ist kein einfaches Brot, weil heute wird man dann gesagt, oh, das ist Bodyshaming. Wenn ich jemand darauf anspreche, ne, dass möglicherweise, dann wird das auf die Figur gemünzt, obwohl es mir vielleicht um Herz-Kreislauf-Risiken oder Schlaganfallprävention geht. Ja. Also das ist ganz, ganz schwierig heutzutage geworden und dafür sozusagen das richtige Fingerspitzengefühl zu entwickeln, ist ein ganz wichtiges Thema. Aber ich kann jetzt auch nicht behaupten, dass wir das hier in der Lehre auflösen können. Aber wir wollen auf diese Widersprüche aufmerksam machen, sodass sie überhaupt erstmal vernünftig zum Thema werden können. Das sehe ich so ein bisschen als meine Aufgabe in Prävention und Gesundheitsförderung.
Das heißt, das wäre für dich auch der Unterschied zwischen ein Wissen und eine Kompetenz, das tatsächlich umzusetzen.
Genau, also Kompetenz kommt ja von Können und nicht von Wollen oder von Wissen, sondern es geht wirklich darum, sich dann nicht hinzustellen und jemand besserwisserisch etwas zu erzählen, sondern wirklich in der Interaktion jemand führen, begleiten, beraten zu können, sodass diese Person auf etwas aufmerksam wird, was problematisch ist, sich trotzdem nicht diskriminiert fühlt und die Möglichkeit hat, das dann auch anzunehmen, um was es geht.
Mhm. Ja, ich finde es, also wenn du davon jetzt so berichtest, denke ich zumindest die ganze Zeit an diesen Begriff von Ganzheitlichkeit, der bei uns in der Schule recht viel genutzt wird, den ich persönlich ein bisschen schwierig auch finde, weil er andererorts auch anders verwendet wird. Und aber während du davon sprichst, kommt er trotzdem in meinen Kopf, weil das meine Besetzung des Begriffs irgendwie davon ist, dass ich alle Komponenten, die diesen Menschen ausmachen, mit einbeziehe und dass, wenn ich jetzt ein bestimmtes Störungsbild habe, gerade wenn ich mich im Bereich Stimme befinde, dann ist Rauchen ein großes Thema. Und bei manchen Störungsbildern brauche ich gar nicht anzufangen, wenn ich das Thema nicht angesprochen habe, weil ganz klar ist, die Prognose ist unterirdisch, wenn das nicht vorher eliminiert wird.
Aber tatsächlich mit dem Begriff Ganzheitlichkeit habe ich auch so meine Probleme.
Hast du einen guten Vorschlag, einen Gegenvorschlag?
Ja, das ist immer schwierig, Dinge auf den Begriff zu bringen. Ich weiß noch, wie wir mal in der Veranstaltung dann gehört haben, ja, das muss man holistisch sehen.
Genau, ich habe den
Definition
auch häufig.
Von ja, genau. Das ist aber schlicht eine Tautologie, weil man erklärt einen nicht verständlichen Begriff durch einen anderen nicht. Man muss es inhaltlich definieren. Ja. Und ich finde, wenn man Ganzheitlichkeit richtig ernst nimmt, ist sie eine komplette Überforderung. Das ist das Problem, was ich damit sehe. Mhm. Wenn ich von jemand erwarte, du musst ganzheitlich den Patienten sehen, ja, dann wird er mit Sehen halt nicht fertig, weil der Patient entwickelt sich weiter und dann, ne, so. Also das wird nicht funktionieren. mit diesem Begriff, man müsste den dann entsprechend operationalisieren, und dafür ist aber, glaube ich, alltagssprachlich auch viel zu aufgeladen. Es gibt eine ganzheitliche Medizin und es gibt auch Gruppierungen, die Ganzheitlichkeit so verwenden, wie man denkt, und, nee, lieber nicht. Das so. Ne? Also, was könnte man für einen anderen Begriff nehmen? Ich weiß gar nicht. Also ich würde sagen, mit Gesundheitsförderung sind wir eigentlich recht gut bedient. Es gibt ja eine Konzeption von Gesundheitsförderung, die sagt, sie schließt eigentlich alles andere ein. Also es gibt Gesundheitsförderung, da versuche ich mich darum zu kümmern, dass jemand seine Ressourcen und seine Umwelt so entwickelt, dass er möglichst gesund leben kann. Mhm. Ob das in Afrika ist oder hier, macht einen Unterschied, ob ich hier Verhalten im Umgang mit Schokolade und dort vielleicht die Frage, wie komme ich an sauberes Wasser. Mhm. Aber beides geht erstmal darum zu sagen, wie kann ich Gesundheit bestmöglich erhalten. Das Zweite ist, wenn ich spezifische Krankheitsrisiken kenne, dann kümmere ich mich darum, wie vielleicht bestimmte Dinge vermieden und unterbunden werden können. Das ist aber erstmal was anderes. Aber ich sollte, wenn ich Prävention betreibe, schon die Gesundheitsförderung, die Ressourcenseite nicht aus dem Blick verlieren. Dann gibt es Leute, die haben Frühzeichen von Erkrankungen. Dann bin ich in der sekundären Prävention. Ich versuche, die rauszufinden, Mammographie zum Beispiel, um dann auch früh Therapie einleiten zu können. Darüber sollte man aber nicht die Prävention und die Gesundheitsförderung vergessen. Also es kommt immer etwas dazu, bis hin zur Rehabilitation oder Palliation. Die Gesundheitsförderung sollte eigentlich immer dabei sein. Also für mich ist die Idee zu denken, was kann ich tun, um einen Menschen gesund zu erhalten, eigentlich die bessere Denkfigur als ein ganzheitlicher therapeutischer Ansatz oder irgendetwas in der Art.
Und passt die ICF dazu? Also hilft die dir in deinem Blick?
Ja, sie hilft, adressiert aber nochmal weitere Aspekte. Also mit der Teilhabe ist natürlich, also die Ursprungsidee kam ja aus der Behindertenbewegung. Ne, ich bin nicht behindert, ich werde behindert. Mhm. Und deswegen will ich meine Teilhabe zurückhaben. Und das ist ja auch die Idee letzten Endes, die hinter der ICF steht, zu schauen, wie kann ich den Menschen, die ich nicht mehr richtig gesund bekommen kann, ne, das ist ja wie heißt sie denn nochmal, fällt mir jetzt nicht ein, irgendwas mit Ad Integrum und Ad Optimum, ich glaube, also die Heilung so gut wie möglich und die Heilung sozusagen integriert, also dass der vollständige Mensch wiederhergestellt wird, das Problem ist beseitigt. Das gelingt uns ja in den seltensten Fällen heutzutage. Wir haben chronische Erkrankungen, wir haben Mehrfacherkrankungen und meistens geht es um den Umgang damit. Und dann könnte man jetzt sagen, okay, das soziale Wohlbefinden, so wie die WHO Gesundheit definiert, ist ja nicht nur psychisch und körperlich, sondern auch sozial. Das geht nur dann, wenn ich auch bestmögliche Teilhabe habe. Mhm. Aber eine vollständige Teilhabe, da sind wir auch wieder bei der Ganzheitlichkeit, werde ich halt nicht immer erreichen können. Aber bestmöglich. Und was mache ich dann meistens mit der ICF? Ich gucke dann, wo möchte jemand hin? Wenn ich ihn über Prognose und Möglichkeiten sowas aufgeklärt habe, über Ziel- und Prioritätensetzung, dann geht es dann in die Richtung zu sagen, okay, was kann ich denn jetzt in Richtung Teilhabe erreichen? Ja. Aber gleichzeitig zu sagen, okay, es geht nicht nur darum, jetzt im Hinblick auf Stimme oder irgendetwas anderes in anderen Bereichen, das Bestmögliche, die Teilhabe zu erreichen, sondern die Gesundheitsförderung ist auch nochmal jetzt ein anderer zusätzlicher Blick darauf. Mhm. Also Gesundheit und Teilhabe sind nicht dasselbe.
Ja. Es ist sehr komplex auf jeden Fall.
Genau, und das zu differenzieren und so zu verinnerlichen, dass man danach handeln kann, ist eben eine Denksportaufgabe, sag ich mal, die man in der Ausbildung nicht angehen kann, aufgrund einfach der Strukturen. Ich kann nicht, wenn ich so gut wie keine Vor- und Nachbereitungszeit für Präsenzunterricht habe, weil der meistens ja im Wechsel mit Praxis stattfindet, und strukturell nicht vorgesehen ist, dann kann ich so viel Reflexion eigentlich nicht einbauen, weil ich ja ganz viel Wissen und praktische Kompetenz vermitteln muss. Mhm. An der Hochschule haben wir ein bisschen mehr Zeit und haben ein anderes Verhältnis. Im Bachelorstudiengang habe ich auf eine Präsenzstunde 2 Stunden für Vor- und Nachbereitung. Im Masterstudiengang sind es sogar 3. Mhm. Was natürlich auch bedeutet, dass das Präsenzverhältnis zur Eigenarbeit ein anderes ist und deswegen mehr Dinge auch selbst erarbeitet werden müssen.
Ja.
Sofern das aber gelingt, habe ich am Ende schon ganz automatisch darüber selbstständigere Therapeuten, die gelernt haben, sich Zusammenhänge zu erschließen und zu erarbeiten und sie dann an einem Modulende sich abprüfen zu lassen, durch welche Prüfungsform auch immer, zwischen Referat, praktischer Prüfung, was weiß ich, da gibt es ja ganz viele verschiedene Dinge, aber ich muss die Kompetenz ja am Ende nachweisen, aber ich habe die größere Anforderung, mir selbstständig Dinge und Teile davon anzueignen, weil ich eben nicht die ganze Zeit jemand vor mir stehen habe, der es mir beibringt. Ich muss es mir erarbeiten. Also studieren, glaube ich, ist ein aktiverer Prozess als Lernen an einer Schule.
Da sind wir eigentlich mitten im Thema, was ja jetzt gerade auch sehr aktuell diskutiert wird mit der Vollakademisierung der Logopädie. Ich habe jetzt gerade diese Woche mit der Linda Schreidern telefoniert, die schon seit sehr langer Zeit dabei ist. Sie nannte mein eigenes Geburtsjahr sozusagen als die Stunde, wo sie das erste Mal auf europäischer Ebene dieses Thema ansprach, also 1988. Und sie sagte, so kurz davor wie jetzt standen wir noch nie. Das lässt mich ja total hoffen. Mich würde interessieren, wie deine Prognose denn eigentlich aussieht oder vielleicht auch deine Hoffnung ist, wie es weitergeht. Also du bist ja nun in allen Berufsgruppen drin. Mich interessiert natürlich vor allen Dingen die Logopädie, aber natürlich ist für uns ja auch relevant, wie es mit der Physiotherapie jetzt weiter und ausgeht. Nach uns ist dann die Ergotherapie dran und natürlich hängt das miteinander zusammen.
Ich glaube, Brecht hat mal gesagt, Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Da ist was dran.
Ja.
Und deswegen tue ich mir da auch nicht unbedingt leicht. Aber ich kann die Situation erklären und dann kann vielleicht jeder, der es hört, seine eigenen Schlussfolgerungen daraus ableiten. Wir haben einen Prozess, den ich jetzt überschaue seit 2017, würde ich sagen. Das ist ungefähr die Größenordnung, wo ich eingestiegen bin in das Thema über den Hochschulverbund Gesundheitsfachberufe und dann auch das danach gegründete Bündnis für Therapieberufe an die Hochschulen. Und in diesem Zeitraum hat es sehr lange gedauert, Eckpunkte für eine Reform zu formulieren, in der aber schon von Anfang an drin stand, dass für die Logopädie eine Vollakademisierung geprüft werden solle und für die Ergotherapie und die Physiotherapie eine Teilakademisierung.
Und kannst du sagen, warum die Logopädie da so eine besondere Rolle
kann
hat?
Ich. Weil wenn man sich die Prüfkriterien anschaut, ich hoffe, ich kriege sie jetzt alle zusammen, weil ich habe keine Unterlagen vor mir liegen und man muss manchmal recht viel erinnern, aber es ging darum, ob eine Berufsgruppe, wie groß die Berufsgruppe sind, wie weit sie schon akademisiert ist und ob sie grundsätzlich in ihrem Aufgabenspektrum als teilbar angesehen wird.
Mhm.
So. Und die Logopädie ist eine kleine Berufsgruppe und ist eine schon relativ weit akademisierte, auch schon allein vor dem Hintergrund, dass es ja so viele andere, auch akademische Berufe gibt, die in die Logopädie einmünden.
Mhm.
Genau, also die Eckpunkte. Ja, die Logopädie ist eine relativ kleine Berufsgruppe, sie ist schon sehr weit akademisiert. Und die Physiotherapie.
Über additive Studiengänge meinst du damit jetzt?
Über additive Studiengänge, über inzwischen ja auch Modellstudiengänge, die es gibt.
Ja.
Und eben auch über die Berufsgruppen, die Zulassung für die Logopädie bekommen und die schon akademisch sind.
Ja.
Darüber ist schon ein relativ hoher Grad an Akademisierung vorhanden. Das ist bei den Physiotherapeuten und Ergotherapeuten anders. Was das Erschreckende ist, zu den Prüfkriterien gehörte nicht die Frage, was braucht der Patient? Also sprich, ist es sinnvoll, sind die Berufe so weit, dass sie selbstständig sein müssen, dass sie unabhängig von Ärzten sein müssten, dass sie ihr Wissen selber verwalten und weiterentwickeln müssten und dass sie dann entsprechend auch, wenn man das alles bejaht und wissenschaftsbasiert arbeiten müssen, dass sie dann eben auch eigentlich an die Hochschulen müssten, weil sonst ist das alles gar nicht zu gewährleisten. Es ist also keine Sachfrage von der Versorgungsqualität her gewesen, die in die Eckpunkte eingegangen sind, sondern es war eine Frage dessen, was ist denn praktisch machbar? Mhm. Und welche Berufsgruppe könnte man vielleicht am ehesten, und dann hatte die Logopädie da sozusagen Vorteile. Aber es ist nicht so, dass die Logopädie irgendeine Eigenschaft hätte, die sie sozusagen mehr dazu prädestiniert, komplett hochschulisch ausgebildet zu werden als die Physiotherapie oder die Ergotherapie. Beide haben inzwischen sehr ausdifferenzierte wissenschaftliche Grundlagen, die die Ärzte im Prinzip nicht mehr überschauen und deswegen auch nicht vernünftige Verordnungen ausstellen können. Die Ärzte bremsen eher die Entwicklung in den Therapien und den Therapieberufen, als dass sie befördern könnten. Mhm. Aber Forschung findet in Deutschland eben praktisch nicht statt, entweder durch Ärzte, die, wenn sie Glück haben, einen guten Therapeuten an der Seite haben, die das Projekt auch sinnvoll voranbringen, oder eben irgendwelche klassischen Dinge reproduzieren, die heute aber keiner mehr braucht, weil die Aufteilung Arm für Ergos und Bein für Physios ist halt inzwischen Quatsch, sondern ja, man arbeitet am besten auch noch interdisziplinär zusammen.
Ja. Und jetzt nanntest du noch den Begriff Teilbarkeit des Berufs?
Genau, in sozusagen verschiedene Aufgabenfelder. Mhm. Und damals, heute wissen wir es glaube ich besser, aber damals muss der Politik wohl vorgeschwebt haben, dass die, die an der Berufsfachschule ausgebildet werden, irgendwie weniger machen dürfen oder eingeschränkter als die, die an die Hochschule gehen. Und jetzt gibt es ja einen Vorab-Referentenentwurf für die Physiotherapie, der, wie hat es jemand bezeichnet aus der Politik, der nicht wollte, dass man das in der Öffentlichkeit hat, der gesagt hat, das ist wohl auf irgendeiner Parkbank gefunden worden. Also irgendjemand hat es durchgestochen, wie das in der Politik gerne mal so ist, aber eigentlich diente der Entwurf der Frühkoordinierung in der Koalition und der Ressortabstimmung der beteiligten Ministerien im zweiten Schritt. Und dafür wurde eben im Dezember ein solcher Referentenentwurf aufgeschrieben, der dann im März auf einmal im politischen Berlin kursierte und dann auch an uns nicht vorbeiging. Und da konnte man dann auf einmal sehen, was da möglicherweise wirklich gedacht ist. Und da hat man dann gesehen, dass in den Konsultationsverfahren, die vorher tatsächlich gelaufen sind mit Verbänden und mit Experten, dass da die Einwände scheinbar gefruchtet haben und man nicht mehr gesagt hat, die Tätigkeit als solche ist teilbar, sondern es kommt jetzt als Add-on für die Physiotherapie, das, was das für die Logopädie bedeutet, können wir gleich noch drüber sprechen, kommt jetzt hinzu, dass sie Differentialdiagnostik betreiben können sollen und dass sie dann auch entsprechende Einheiten irgendwann dafür bekommen müssten. Das ist aber nicht Aufgabe des Gesetzes, das zu regeln. Dass sie auch hochkomplexe Prozesse selber steuern können sollen. Das soll als Studienziel festgelegt werden. Und in der Einleitung zu diesem Referentenentwurf stand auch drin, ja, da könnte man die Verbindung zum Direktzugang sehen. Aber sie ist nicht wirklich formal in diesem Entwurf schon geregelt, aber die Absicht ist irgendwie klar. Die Berufsfachschulen sollen weiterhin im Prinzip das machen, was sie jetzt gemacht haben. Das heißt bei der Ergotherapie und bei der Physiotherapie ohne Diagnostik, sondern nur Befundung, was faktisch nicht großartig unterschiedlich ist, aber rechtlich eben einen Unterschied macht. Aber Differentialdiagnostik ist ja tatsächlich nochmal etwas anderes, weil die, ich sag mal, physiotherapeutische, logopädische oder ergotherapeutische Diagnostik dient ja dazu, in einem bestimmten Krankheitsbild festzulegen, was denn jetzt die ergotherapeutische oder logopädische Aufgabe ist, um einen bestimmten Aspekt, der hier das Problem darstellt, bewältigen zu können.
Ja, oder eine Hierarchisierung oder sowas.
Genau, aber die Differentialdiagnostik bedeutet, dass jemand zu mir kommen kann und ich kann feststellen, ob ich der Richtige bin oder ob er zur Ergotherapie oder Physiotherapie vielleicht erstmal muss, weil mein Stimmtraining oder was auch immer ich jetzt mache, zum Beispiel bei einem Neuropatienten, erst richtig funktioniert, wenn der im Stehtrainer stehen kann und nicht, wenn er immer sitzt. So, als ja. oder ne? Also solche Dinge werden dann da möglich, dass man selber sagt, okay, der braucht jetzt erst das und er braucht auch das und meine Rolle hierbei ist jenes. Und das ist die Aufgabe, die bislang auch, was die Logopädie angeht, den Ärzten vorbehalten ist. Mhm. Also diese Differentialdiagnostik ist, glaube ich, nochmal ein Schritt mehr und die würde vermutlich dann, wenn die jetzt für die Physiotherapie kommt, auch für die anderen drei Berufe an den Hochschulen kommen, dann muss man also nochmal etwas mehr denken als die bisherige Diagnostik. Deswegen finde ich das auch schwierig, jetzt schon zu sagen, die Logopäden und Logopädinnen haben eigentlich schon alles, was mhm. gebraucht wird, um das zu tun, weil also ich bin Soziologe, ich stecke nicht so tief drin, aber von der abstrakten Logik her betrachtet,
und
von außen
aber auch nicht
scheint
drin.
Mir, genau, scheint mir Differentialdiagnostik ein bisschen was anderes zu sein als eine therapeutische Diagnostik.
Ja, definitiv. So.
Und das ist, glaube ich, das, was jetzt kommt. Und das hat natürlich dann, deswegen der lange Umweg, auch Konsequenzen für die Logopädie, wenn es so kommt. Das Problem, das wir jetzt haben, ist, wir haben inzwischen September. Die Ressortabstimmung hat immer noch nicht stattgefunden oder ist zu noch keinem Ergebnis gekommen, von dem wir gehört hätten. Und ich vermute, wir hätten davon gehört, weil man dann sehr stolz drauf gewesen wäre, dass man die Absicht, die man hatte, auch schafft, nämlich zum 01.01.25 ein Gesetz zu verabschieden. Eigentlich sollte das sogar zum 01.01.25 in Kraft treten, war mal der Plan Anfang des Jahres. Das heißt, hier wird irgendwo auch politisch gemauert oder verschleppt. Da gibt es jetzt eine Menge Theorien, so ich weiß nicht, ob wir die hier aufgreifen sollten, warum das so ist in der Ampel. Jeder hat inzwischen sein eigenes Bild. Ich habe leidvoll erfahren, was Politik machen tatsächlich bedeutet und habe auch einen hohen Respekt vor den Leuten, die darin beteiligt sind. Weil das, was uns von außen manchmal als Kuhhandel und Verschleppung und was weiß ich was erscheint, das sind Kompromisse, die einfach nötig sind, weil man sonst im kompletten Stillstand enden würde, wenn man erst dann etwas entscheiden würde, wenn man alle, die Entscheidungsbefugnis haben, auch davon überzeugt hat. Weil das sind zum Teil Leute, die einfach keine Ahnung davon haben. Das ist einfach so. Da wird viel auf ideologischer Grundlage entschieden. Und dann heißt es halt manchmal, okay, gib mir hier das in der Krankenhausreform, dann kriegst du hier vielleicht die Physio-Vollakademisierung oder so. Ne? Und wenn sich da nichts anbietet, dann passiert da nichts. Also ne, will sagen, ich respektiere das, was in der Politik getan wird. Ich habe nach dem Praktikum, das ich jetzt seit ein paar Jahren da mache, viel darüber gelernt, was auch langer Atem heißt und was Abgeordnete können und was sie nicht können und wie die Prozesse und die Abläufe auch formal sind. Das ist nicht einfach, also keine Politikschelte. Aber wir haben eben jetzt noch nichts und das Ende des Jahres naht. Und der Wahlkampf hat ja gefühlt seit den beiden Landtagswahlen angefangen. Das kann ja jeder sehen, dass jetzt hier der Aktionismus losbricht und man sich auf die Themen stürzt, die kommenden Wahlen beeinflussen sollen und nicht die, die vielleicht sachlich gerade opportun sind. Mhm. Also zumindest in der Außenwirkung sieht das ja so ein bisschen danach aus.
Das stimmt.
Also die Befürchtung ist, also die Hoffnung ist, dass das noch kommt.
Mit
der, genau, die Hoffnung ist, dass das mit der Physiotherapie noch klappt. Das ist nicht ausgeschlossen.
Dieses Jahr.
Genau. Aber die, ja, oder auch Anfang nächsten Jahres. Aber so, dass es vor dem Ende der Legislatur noch abgeschlossen ist. Weil, ich meine, wenn man in so ein BMG mal reinguckt, in das Bundesministerium für Gesundheit, sieht man da verschiedene Abteilungen, darunter dann Referate und die sind für bestimmte Dinge zuständig. Und die haben mit dem Wahlkampf aber nichts zu tun. Also die können trotzdem weiterarbeiten. Die brauchen nur von den richtigen Stellen das richtige Go für, das kann ich so machen. Und da ist auch nochmal ein interessanter Punkt, nämlich in der Kontinuität derer, die in den Referaten arbeiten, im Vergleich zur politischen Leitung. Da können wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen zu kommen, was das bedeutet für Hoffnung und für Erwartungen. Jedenfalls ist es, so wie es aussieht, so, dass es kommen kann oder vielleicht auch nicht, aber es wird auf jeden Fall eine Teilakademisierung werden der Physiotherapie in diesem gerade geschilderten Sinne, dass die Hauptunterschiede in der Differentialdiagnostik, in der Steuerung von hochkomplexen Prozessen liegen wird und das den Hochschulabsolventen vorbehalten sein wird. So, und dann wird, wenn das noch kommt, dann wird man als nächstes, steht die Logopädie auf dem Zettel. Auch da sind Bewegungen erkennbar, dass man sich tatsächlich jetzt schon damit befasst, obwohl klar ist, dass das in dieser Legislatur nicht mehr kommen wird. Das ist unwahrscheinlich. Und da ist natürlich auch der Haken, wir alle können ein bisschen in die Politikglaskugel gucken und können uns überlegen, wie wird denn wohl der nächste Bundestag aussehen und welcher Kanzler und Gesundheitsminister wird da sein, wird es dasselbe sein? Es gibt Konstellationen, in denen ist das denkbar, aber es könnte auch jemand ganz anders sein. Mhm. Und dann ist eben die Frage, was will da oben jemand? Ne? Jens Spahn hat immer gebremst. Er konnte sich nicht vorstellen, dass diese Berufe in der Hochschule richtig aufgehoben sind. Warum? Er hat immer so argumentiert, er hat selber auch eine Ausbildung und er weiß das Praktische zu schätzen. Und was bräuchte man denn für Therapeuten, die in ihrer Ausbildung nie einen Patienten gesehen haben? Wieder besseren Wissens, weil er natürlich weiß, dass in den Studiengängen natürlich auch mit Patienten eine berufspraktische Ausbildung stattfindet. Aber das interessiert die Politik ja nicht unbedingt, wenn sie ein Argument machen will. Also, der hat immer
gebremst. Und es entspricht ja auch nicht diesem Stereotypen, an der Hochschule theoretisches Wissen und an der Berufsfachschule eben praktisches Wissen zu vermitteln.
Genau, und das ist eigentlich Quatsch, aber das kann man bedienen und die Leute glauben es. Mhm. Und das Entscheidende ist, wie wir inzwischen wissen, was die Leute glauben und nicht, was Fakt ist, wenn man gewählt werden will. Ne? Also, wir müssen mal gucken, wo das hinführt, was kommt, was die nächsten Politiker sein werden. Aber diese Arbeitsebenen, das ist das Interessante, scheint relativ kontinuierlich zu arbeiten. Weil wir hatten nämlich noch unter Spahn ein allererstes Konsultationsverfahren, wo gefragt wurde, was man denn von bestimmten Aspekten halten würde, wenn die in eine Reform einflössen. Und dann haben wir alle erwartet, dass nach der Wahl mit dem neuen Bundesminister Lauterbach erstmal alles von vorne anfängt. Aber die haben tatsächlich mit der Physiotherapie einfach weitergemacht. Mhm. Die haben den logisch nächsten Schritt da gemacht. Mhm. Und wir haben schon von vielen Gesetzgebungsverfahren, zum Beispiel Präventionsgesetz, gesehen, dass immer mit einer neuen Regierung die sogenannte Diskontinuität der Gesetzgebungsverfahren eingetreten ist und man komplett aufgehört hat und dann erstmal gewartet, was will denn der da oben? Und so. Also da scheint es eine kontinuierliche Linie gegeben. Vielleicht ist das Thema unwichtig genug, als dass es von der Leitungsmeinung komplett abhängt, möglicherweise. Ja, auf jeden Fall, die arbeiten weiter und die haben in langen Prozessen des Austausches mit Experten und den Ländervertretern haben die sich über ein halbes Jahr 6-mal getroffen und haben sich ausgetauscht und haben, glaube ich, einen Kompromiss erarbeitet, der wahrscheinlich auch unter einer nächsten Regierung tragfähig ist, weil es ja vor allem die Länder sind, die gerne bremsen, weil sie sagen, der Bund verordnet uns. Und wir müssen zahlen, weil die Länder sind nun mal für die Studiengänge dann in der Umsetzung zuständig. Und wenn die Studiengänge, was sie vermuten, teurer werden, dann kriegen sie also mal wieder Kosten vom Bund aufgebürdet, die der Bund nicht tragen muss. Aber der Bund hat das Recht und die Pflicht, die Bildungszugänge zu den Berufen zu regeln. Mhm. So unser Föderalismus. Ja. Deswegen haben die Länder gebremst. Und haben jetzt diesen Teilakademisierungskompromiss gefunden mit dieser Formel offensichtlich um den Direktzugang und der Diagnostik herum. Ja. Und wenn sich das könnte sich dann jetzt auch gut sozusagen fortsetzen und auch die Idee, dass die Logopädie voll akademisiert wird, haben die Länder unter Kostengesichtspunkten akzeptiert. Und ich vermute mal, dass dann ein Nächster jetzt sich nicht mehr komplett querstellen wird nach diesem 7- oder 8-jährigen Prozess, den wir da jetzt haben. Scheint das die Linie zu sein, die meisten mitgehen können und die dann wahrscheinlich, ich sag mal, die Arbeitsebene im Ministerium der Leitung wird verkaufen können, dass man das so machen kann. Deswegen habe ich ein bisschen schon die Hoffnung, dass es so kommt, dass es reguläre Studiengänge werden und dass die Logopädie voll akademisiert wird und die beiden anderen brauchen aber auch mehr Zeit. Mhm. Es wäre nicht klug gewesen zu sagen, wie bei den Hebammen, wir haben 2 Jahre und dann sind die alle voll akademisiert. Das ist nicht hinzukriegen ohne enorme Qualitätsverluste und ohne, dass man an den Hochschulen auf Professorenstellen Menschen hat, die gerade frisch aus den Berufsfachschulen oder da gerade noch Lehrer waren, dann hat man einfach nur bezahlt die anders und hat ein bisschen anderes System geschaffen, aber die Leute können nicht wirklich akademisch ausbilden. Und das, was wir am Anfang besprochen haben, diese Reflexionsfähigkeit, diese Differenzierungsfähigkeit, diese diese Idee sozusagen des Umgangs mit Wissen, die Selbstständigkeit, die würde damit nicht transportiert werden können. Also wir brauchen ohnehin einige Jahre in den Therapieberufen. Es geht jetzt darum, dass man auch für die Ergotherapie, die Physiotherapie am Ende sagen kann, es soll mal zur Vollakademisierung führen und dann können sich alle Akteure darauf einstellen. Aber die Berufsfachschulen versuchen natürlich so zu tun, als wäre diese Teilung eine Teilung auf ewig, weil sie sonst ihr Geschäftsfeld flöten gehen sehen. Ne?
Ja. Jetzt hast du schon gesagt, da kommen höhere Kosten auf die Länder zu. Wie kann man das denn argumentieren, dass sich das lohnt, diese Mehrkosten zu investieren? Also was hat der Patient, die Patientin hinterher mehr oder besser? Und wofür lohnt es sich jetzt sozusagen im ersten Schritt mehr Geld auszugeben?
Also die eine Frage ist tatsächlich, wie viel mehr kommt da eigentlich? Das ist nicht klar, das hängt von den Modellen ab. Aber wenn wir etwas machen wollen, was sozusagen an eine Richtung optimale Ausbildung geht, dann hätte man, ähnlich wie es in der Logopädie jetzt schon praktiziert wird, aber auch für die Physiotherapie und die Ergotherapie, möglichst auch eine interne berufspraktische Ausbildung. Mhm. Was hieße sowas wie eine Campuspraxis oder wie eng kooperierende Krankenhäuser oder Praxen, in denen sozusagen Belegtherapie gemacht wird. Man kennt ja die Belegbetten und solche Konstruktionen. Also das, dann würde man über solche Dinge nachdenken, dann wird es tatsächlich teuer. Wenn man das einfach nur so macht, dass man die Leute wieder in externe Praktika schickt, irgendwo hin und die auch nicht großartig begleitet, dann ist es deutlich günstiger. Ja. Also da ist eine Frage, wie man sich entscheidet, aber für eine gute Qualität und für die kämpfen wir hier in Hildesheim. Wir versuchen ja jetzt auch mit primär qualifizierenden Studiengängen zu starten. Wir wollen diese möglichst gute Qualität und dann wird es tatsächlich teurer. Und da muss man sich auch überlegen, wer das bezahlen soll, weil wir hören an allen Ecken und Enden, was wir besser machen könnten, Schulbildung, Versorgungssystem und so weiter, wenn wir mehr Geld hätten. Immer die Frage, priorisieren wir falsch? Ja, oder holen wir nicht das Beste raus? Und da wären wir jetzt bei dem Punkt, lohnt es sich, mehr Geld auszugeben? Und ich glaube, ja, es lohnt sich. Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Wir haben die größte Therapeutendichte in Europa und fast weltweit in Deutschland. Also sprich, wie viele Therapeuten pro Einwohner? Alle anderen Länder kommen mit weniger klar. Und hups, alle anderen Länder haben akademische Ausbildung. Jetzt ist es nicht überall Gold, was glänzt. Ja, manchmal führt es auch dazu, dass irgendwie genauso im viel zu schnellen Takt Patienten durchgeschleust werden müssen, damit man mit den wenigen Therapeuten hinkommt. Aber sie haben die Entscheidungsmöglichkeiten zu sagen, hier brauche ich viel mehr Zeit und hier reichen auch einfach 3 Stunden. Ich muss nicht immer ein 6er oder 10er Rezept, je nachdem, was es gibt, abarbeiten, nur weil das verordnet ist und weil ich es dann auch von der Krankenkasse bezahlt bekomme.
Ja.
Das würde ja heute, würde man ja gegen seine wirtschaftlichen Interessen verstoßen, wenn man das macht. Wenn ich aber sagen kann, ich habe ein Budget und ich gebe dem 3 weniger und bei dem erreiche ich wirklich noch was, dann gebe ich dem nochmal 3 mehr, dann diese Entscheidungsfreiheiten muss man dann auf die Therapeuten verlagern und dann kann man wirklich Gewinne machen.
Ja.
Dann kann man wirklich eine bessere Versorgung anbieten und dann kann man die Hoffnung haben, dass die Leute auch sozusagen weniger finanzielle Folgekosten verursachen. Also es klingt jetzt blöd, da nur über das Geld zu reden, aber diesen Aspekt gibt es natürlich auch. Und die Hoffnung ist natürlich auch, dass wir eine andere Klientel auch anziehen. Dass also Leute mit einem auch schon anderen Bildungsniveau von der Schule herkommen.
Mhm.
Und wir uns da auch erhoffen, dass die dann auch wieder mehr draus machen können. Und dass sie auch in die Forschung gehen können und dass sie sozusagen, dass wir Karrierewege in der Wissenschaft aufbauen können, sodass da wirklich sich auch unser eigenes Forschungsinput entwickelt. Es gibt aus Deutschland eigentlich keinen Forschungsinput dazu. Aber wenn wir Dinge aus den USA übertragen wollen, im Moment scheitern wir schon allein daran, dass ein Physiotherapeut halt keine Spritze geben darf. Was in anderen Ländern selbstverständlich ist oder ein Konsil einberufen kann. Das geht halt alles bei uns nicht, deswegen können wir ganz viele Studienergebnisse auch gar nicht übertragen. Entweder müssten wir dann auch die Kontexte mitnehmen und dann wären wir eben wieder mit bei der Frage, wer kann das füllen und das kann am ehesten jemand füllen mit einer hochschulischen und guten berufspraktischen Ausbildung. Diese Kombi muss natürlich sein. Und dann, glaube ich, sind die Probleme auch, die in der Zukunft kommen, bei den Hochschulabsolventen als Therapeuten besser aufgehoben. Weil sie werden, glaube ich, selbstständiger, innovativer sein können und mehr zur Entwicklung beitragen können, auch Studien anregen können, die wir auch wirklich brauchen und die gut gemacht sind. Ich habe gerade wieder ein paar Horrorstudien gelesen, wo ich dachte, so, wer zur Hölle hat die überhaupt zugelassen, dass sie veröffentlicht werden? Also da ist auch so viel Müll unterwegs. Wir müssen da dringend auch in der Forschung eine Qualität steigern, weil die Leute, die im Moment, oder einige der Leute, die im Moment sich als Wissenschaftler in der Therapie verstehen, produzieren ganz merkwürdige Dinge, die man dann zum Lesen bekommt. Und wenn man kritisch reinguckt, und das ist ja auch ein Teil der evidenzbasierten Praxis, wenn man dann kritisch drauf guckt, dann sieht man auf einmal, dass hinter der Fassade nur noch ein bisschen übrig bleibt. Mhm. Und mit diesem bisschen etwas anfangen zu können, das ist dann wiederum die Kunst der Wissenschaft. Weil da brauchen wir Menschen, die eine Brücke bauen können zwischen wissenschaftlichem Wissen auf der einen Seite und der praktischen Anwendung auf der anderen Seite. Weil es kommen nie die Fälle, die so sind, wie genau, wir sie in der Wissenschaft konstruieren oder zu Lehrzwecken konstruieren, sondern wir werden immer Lücken haben. Und das Schlimme ist, dass es einen Anteil von Studien und von Veröffentlichungen gibt, die so tun, als würden sie aus dem wenigen, was sie empirisch untersucht haben, großartige Schlussfolgerungen ableiten können und sagen können, also bei Patienten, die das haben, macht ihr immer das und dann läuft das super. Und so ist es halt praktisch nie, sondern das sind immer multikausale Zusammenhänge, von denen ich zumindest eine Idee haben muss und dann kann ich mit Patienten arbeiten und muss immer flexibel sein und gucken können, dass ich das steuere. Das ist auch der große Unterschied zur medikamentösen, also nicht zur Medizin allgemein, aber zur medikamentösen Versorgung. Die Pille sucht sich nicht die Kommunikation und fragt, wie können wir da weitermachen und agiert flexibel und spricht mit dem Patienten. Diese Interaktion, diese lange, über einen langen Zeitraum, viel länger als Ärzte, deswegen würde ich da auch die Gesundheitsförderung so gerne sehen, weil da wirklich was entstehen kann. Ja. Also diese lange Interaktion, die ermöglicht eigentlich und erfordert diese Wissenschaftsbasierung, dass ich immer wieder auf der Grundlage von Kausalmechanismen und von Wirksamkeitsbelegen, nie Beweisen, also der Übersetzung von Evidenz mit Beweis ist komisch, also mit Belegen dafür, dass es so sein könnte, die immer stärker werden, sodass ich immer größeres Vertrauen dazu haben kann, die muss ich in den Griff bekommen, um am einzelnen Patienten, und das wird immer ein Experiment sein, eine Therapie auszuprobieren und möglichst schnell anzupassen und auch zu stoppen, wenn es nicht klappt, Alternativen zur Verfügung haben oder auch sagen zu können, ich bin am Ende, das kann ich hier nicht, aber es gibt andere Leute, die haben sich auf bestimmte Dinge spezialisiert. Das ist jetzt auch noch so ein Thema, ne? Spezialisierung, brauchen wir die, brauchen wir die nicht? Ist das ein Beruf sozusagen, der generalistisch daherkommt und wenn man die Ausbildung hat, kann man alles?
Ich würde das klar mit Nein beantworten.
Genau, ich würde auch sagen, wir brauchen klinische Masterstudiengänge. Wir brauchen Masterstudiengänge, die oben drauf satteln können und die dann Vertiefungen machen, die man dann auch ausweisen können muss und auf die man dann gezielt überweisen können muss. Und nicht, so wie es heute ist, theoretisch muss jeder alles machen können. Mhm. Gerade in niedergelassenen Praxen. Also in der Klinik hast du dann noch das Glück, da bist du in einer Abteilung für X oder Y und dann kannst du dich in aller Ruhe spezialisieren. Und
in der Großstadt bist du vielleicht auch schon spezialisierter, aber wenn du jetzt auf einem Land arbeitest, dann
meldet sich jemand an. Genau, gar nicht, aber in der Großstadt auch kannst du nicht jemanden zurückweisen und sagen, so irgendwie, das ist eigentlich nicht unser Feld. Wenn jemand niemand findet, dann, musst du irgendwas mitmachen.
Ja. Mir schwirrt wieder dieser Begriff ganzheitlich gerade im Kopf. Und ich frage mich gerade, ob durch die Akademisierung ein kleines Puzzleteil zu der Ganzheitlichkeit dann doch wieder dazukommt.
Also wenn wir Ganzheitlichkeit als Ziel und Weg, aber nicht als das, wo wir jemals landen können, definieren, dann gehe ich auch bei diesem Begriff mit, meinetwegen.
Das ist holistisch besser.
Nee, holistisch ist überhaupt nicht besser. Das ist ja
also
einfach
ich denke
nur
oft so über Individualität eigentlich nach. Also, dass es eine individuelle Herangehensweise ist.
Genau, also das würde ich auch noch mal eher mitgehen. Also anstelle von Ganzheitlichkeit zu sagen, ich gucke individuell, was ich als Therapeut leisten kann.
Ja.
Von Gesundheit bis Teilhabe, ist Ursachenbekämpfung, was weiß ich. Ne? Also dass ich schon ein möglichst, also jetzt hätte ich fast komplettes Bild gesagt, was von ganzheitlich gar nicht weit weg ist. Aber dass ich ein
umfassendes?
Möglichst diverse Möglichkeiten habe, um zu agieren. Also du merkst, ich drücke mich da drum herum, weil ich einfach diesen Anspruch zu hoch finde, weil man wird den nie, auch nicht theoretisch, irgendwie füllen können. Ich werde nie alles wissen, um wirklich ganzheitlich komplett bedienen zu können. Und meine Idee des Annäherns an Dinge, ne, die finde ich passender, weil sie nicht verschweigt, dass wir immer Fehler werden machen oder gar nicht mal unbedingt Fehler, aber wir werden nicht immer zum Ziel kommen.
Oder nicht direkt, ne, sondern über Trial and Error
aber auch, also ganzheitliche Gesundheit. Das ist ja auch so ein Begriff, der manchmal rumschwirrt. Ne? Wir werden nicht alle Aspekte des menschlichen Lebens so gestalten können, dass jemand sagt, da fühle ich mich wohl. Es wird auch immer unkomplett, unvollständig sein und man wird sich einzelne Ziele rauspicken können. Ja. Wir könnten unser Bruttosozialprodukt, also das, was wir in Deutschland erwirtschaften durch Dienstleistungen und durch Industrie und Produkte, könnten wir 3-mal für indizierte Leistungen ausgeben. Und hätten noch nicht irgendetwas getan, was überflüssig wäre im strengen Sinne. Ja, und ich meine, das zeigt ja schon, dass wir nie ganzheitlich werden vorgehen. Wir werden immer selektiv vorgehen müssen. Aber das Wichtige und das für den Patienten Wichtigste von dem anderen zu trennen und gleichzeitig das Mögliche, das prognostisch Erreichbare zu kommunizieren, damit in einer wertschätzenden Interaktion und die Autonomie wahrend zu sagen, ich unterstütze dich bei deinem Weg. Das wäre für mich sozusagen die Haltung, mit der man am meisten drankommt und die das vielleicht am ehesten beschreibt.
Ja.
Das ist für mich, ist halt einen einzelnen Begriff zu nehmen. Wenn ich den jetzt so definiert habe über diesen ganzen Weg unseres Gespräches, dann sage ich, okay, wir können über Ganzheitlichkeit ab jetzt reden. Aber jeder andere, der mit dem Begriff agiert, würde ich sagen, was verstehst du da drunter? Und wenn er dann, ne, so, aber dann brauche ich ja Stunden, um das zu kommunizieren. Also es ist einfach unvollständig. Das wird es auch immer bleiben. Ja.
Ich fand es auch nochmal ganz schön, wie du es gerade beschrieben hast, dass auch eine Therapie, auch wenn ich viele Studien gelesen habe, und das ist auch das, was ich oft gefragt werde, gibt es dazu denn externe Evidenz? Weil ich finde ja, die interne Evidenz ist ebenso wichtig und dann haben wir da noch eine dritte Komponente, was sagt denn der Patient oder die Patientin? Das sind ja 3 Komponenten, die wir unbedingt immer berücksichtigen müssen. Und selbst dann gibt es nicht den einen richtigen Weg. Also ich werde ganz oft auch von Ehemaligen angesprochen. Ich habe hier XY und weiß nicht, was ich machen soll. Sag doch mal. Da kann ich ja irgendwie erstens nur Mutmaßungen aufstellen und dann kann ich am Ende eigentlich nur sagen, du musst es ausprobieren. Also es ist eigentlich immer ein Experiment. Und so vermittle ich das zumindest auch, dass genau das auch das Reizvolle an dieser Tätigkeit ist. Also wenn wir zu dem Schluss kommen, dass Therapie A für Patient A gemacht ist und Therapie B für Patient B, dann wird's stinklangweilig und dann möchte ich diesen Beruf auch überhaupt nicht mehr ausüben. Sondern was spannend ist, ist, dass ich A und B mixen muss und ich muss noch C und D auch noch hinzunehmen und mir vielleicht noch was komplett Neues ausdenken und kann darüber wieder eine Einzelfallstudie machen und wieder einen neuen Fall darstellen und vielleicht hilft das einer anderen Person, um weniger Komponenten sich selbst ausdenken zu müssen, aber es braucht im Grunde immer alles.
Genau. Und an der Stelle finde ich nochmal wichtig, du hast jetzt so 3 Komponenten benannt, die manchmal als 3 Formen der Evidenz bezeichnet werden. Manche sagen die soziale Evidenz oder ich würde inzwischen sagen, die am ehesten könnte man sagen, von der Patientenevidenz könnte man sprechen, weil die bringen ja auch Erfahrungen mit von dem, was wirkt. Ganz viele sind ja chronisch Kranke, die schon viele Therapien auch hatten und eine eigene Vorstellung haben, eine eigene interne Evidenz über das, was funktioniert, wie auch die Therapeuten über viele im Überblick ihre interne Evidenz entwickeln. Und dann gibt es die externe Evidenz, wie du sagtest, die Studien. Aber aus meiner Sicht müssen wir auch über die Kompetenzen reden, nicht nur über die Evidenzen, weil an den Schnittstellen ergeben sich Kompetenzen. Zwischen externer Evidenz gibt es eine Schnittstelle zu dem Therapeuten. Da brauche ich Wissenschaftskompetenz, um damit was machen zu können. Und dann gibt es eine Schnittstelle von der externen Evidenz zum Patienten. Da braucht es Gesundheitskompetenz, weil der geht ja auch nicht ohne externe Evidenz. Wie viele Leute lesen inzwischen die Leitlinien für Patienten oder Google mal oder was? Die brauchen auch eine Kompetenz des Umgangs mit medizinischen Informationen. Wir müssen also nicht nur irgendwie die Ziele der Patienten rauskriegen, wir müssen ihre Gesundheitskompetenz fördern, damit sie selber auch gucken können und mit der Zeit gehen können und selber Informationen so verarbeiten können, dass es konstruktiv ist für den Prozess. Und dann haben wir da oben die Schnittstelle zwischen Patient und Therapeut. Mhm. Und ich würde immer sagen, wenn ich auf der einen Seite Patientenevidenz und auf der anderen Therapeutenevidenz unterscheide, dann ist die interne Evidenz in der Schnittstelle, weil das ist das, was der Therapeut mit dem Patienten zusammen über den Fall, den der Patient mitbringt, herausarbeitet. Und dann ist interne Evidenz eigentlich nicht unbedingt die Therapeutenerfahrung, weil die betrifft ja nicht den konkreten Patienten hier. Das ist die Erfahrung, die dann dazukommt, und beim nächsten Patient hat er seine interne Evidenz um diese, oder seine Therapeutenevidenz um diese interne erweitert.
Ja.
Und wenn man das anfängt mitzudenken, dann weiß man auch, welche Kompetenzen man vermitteln muss. Weil bis jetzt wird immer nur gesagt, du musst das, das und das berücksichtigen.
Mhm.
Aber wie das geht, wie ich sozusagen meine Wissenschaftskompetenz im therapeutischen Alltag einsetze, in welchen Zeiträumen, was müsste denn eigentlich strukturell geschehen, damit man das wirklich machen kann?
Mhm.
Es reicht ja nicht zu wissen, wie man recherchiert und wie man dann ein Review macht und aus dem Review Schlussfolgerungen zieht. Man hat ja nicht immer die Zeit, also eigentlich fast nie, ein Review zu machen für einen Patienten, den man konkret vor sich hat.
Mhm.
Ja, das heißt also, eigentlich müssen wir eine praxistaugliche Idee des Umgangs mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, und zwar auf die Schnelle, im therapeutischen Alltag entwickeln. Und da sind wir meilenweit von entfernt.
Ja.
Wenn man irgendwo liest, was ist evidenzbasierte Praxis, dann kriegt man 5 bis 9 Schritte um die Ohren gehauen, die alles nur mit Aufarbeitung externer Evidenz zu tun haben. Das ist ganz kleinschrittig und nachvollziehbar geregelt, sodass man gut Bachelor-, Masterarbeiten und Doktorarbeiten mitmachen kann, aber bloß nicht im Alltag so anwenden. Und dann kommt irgendwie anwenden und evaluieren und in den therapeutischen Alltag integrieren. Aber wie das geht, verschwendet keiner Energie drauf. Also wir müssen nochmal anders denken lernen für die Therapeuten, was Evidenz und Wissenschaftsbasierung eigentlich bedeutet. Und da sind wir noch nicht so weit, wie wir sein müssten, weil viele der Medizin und der Medikamentenversorgung, da passt es ja halbwegs, hinterher eifern und nicht verstehen, dass sie was ganz anderes machen als Medizin. Also verstehen, im Sinne von wirklich verstehen. Im Bauchgefühl wird jeder sagen, natürlich verordne ich keine Medikamente, das, was ich mache, ist was ganz anderes. Aber warum das in Bezug auf die Wissenschaft was ganz anderes ist, das können viele gar nicht sagen. Da müssen wir unbedingt weiterkommen.
Da müssen wir
ran, das ist als Soziologe, da ist übrigens auch nochmal so, du hast mich gefragt, ob ich mich hier eigentlich richtig fühle. Ja, also da ist diese Idee der Professionalisierung eines Berufs, über die Wissenschaftsbasierung, die ja eins von den wichtigsten Komponenten ist, ist natürlich eine, die mir als Soziologe relativ zugänglich ist, weil wir natürlich sowas wie Arbeitsanalysen machen, weil wir gucken, wie sich Berufe entwickeln, weil wir überlegen, welche sind professionalisierbar, welche sind notwendigerweise zu professionalisieren. Das sind ja, die Professionstheorien sind ja alles soziologische Theorien. Das gefällt mir natürlich wiederum ganz gut, mich damit zu beschäftigen und mit der Frage eben, wie bringen wir die Berufe voran? Und dann stoße ich eben als Soziologe genau darauf, dass ich immer denke, warum werden hier dauernd unrealistische Konzepte evidenzbasierter Praxis vermittelt? Die haben mit der Praxis nichts zu tun. Wir brauchen eine Praxis der Praxis, sozusagen. Und ja, das ist hat sich zu meinem Hobby entwickelt.
Das merkt man ja sehr an, dass du dafür brennst.
Genau.
Ich würde jetzt gerne langsam zum Schluss kommen. Am Schluss frage ich eigentlich immer gern nach so einem Patientenbeispiel, nach irgendwas Besonderem, was einem in der Praxis begegnet ist. Das kann ich dich jetzt schlecht fragen. Ich würde dich eigentlich gerne nach einer Prognose, also wir haben vorhin schon gesprochen kurz, also vielleicht eher einem Wunsch, also wie deine Wunschzukunft denn eigentlich aussieht für die Therapiefachberufe. Genau, ob du den äußern könntest.
Ich könnte wahrscheinlich sogar beides beantworten. Frag mich am Ende nochmal nach dem Praxisbeispiel.
Okay.
Aber die Prognose, also meine Prognose ist, es kann kommen, dass wir eine Teilakademisierung bekommen mit einer Andeutung des Horizonts, dass die ganze Chose früher oder später zur Vollakademisierung führen soll. Und für die Logopädie, glaube ich, wird sie kommen in den nächsten 5 Jahren. Und meine Hoffnung ist, dass es noch ein bisschen schneller geht und dass es ein sehr substanzieller Prozess wird, dass die Leute sich einstellen darauf, nicht einfach nur sagen, ja, das kommt dann irgendwann mal, wenn sie das überhaupt sagen, sondern dass sie wirklich sich eine Roadmap machen und überlegen, in welchen Schritten wollen wir wann wo sein. Und dann müssen wir das genau wie in einem Therapieprozess evaluieren und schauen, wo sind wir gelandet, wo kommen wir hin, was kostet uns das Ganze, können wir das so verallgemeinern, was wir hier an Leuchtturmprojekten, Studiengängen ausprobiert haben, oder müssen wir, wenn wir alle voll akademisch ausbilden wollen, müssen wir dann nicht tatsächlich da irgendwie Abstriche machen. Also das wäre mein Wunsch, dass man einen geordneten Prozess startet, aber dafür ist meine Hoffnung nicht allzu groß. Wenn ich jetzt sagen würde, ich bin optimistisch, ich habe letzt auf einer Veranstaltung gelernt, dass Optimismus ein Mangel an Information ist und dass Hoffnung sozusagen darauf basiert, dass man trotz der Information immer noch glaubt, dass es klappen könnte.
Okay.
Genau. Also insofern, das ist ja meine Hoffnung und mein Wunsch ist, dass sich die Therapeuten wirklich auf den Weg machen und sich sozusagen nach oben strecken wollen und dass auch die jetzt in der Versorgung tätig sind, das Bedürfnis haben und das dann auch umsetzen, sich weiterzuentwickeln, sodass wir eben nicht irgendwie jetzt eine Next Generation kreieren, die dann irgendwann mal sozusagen übernehmen sollen und man hofft irgendwie, dass die bisherigen dann irgendwann in Rente geht, sondern dass sich alle gemeinsam von ihrem jetzigen Punkt aus auf den Weg machen, sich möglicherweise nachqualifizieren oder direkt diejenigen, die von der Schule kommen, in primär qualifizierende Studiengänge gehen. Aber dass wir alle vor Augen haben, dass die zukünftigen Anforderungen so viel komplexer werden, von wegen mehrfach Behinderungen, Multimorbidität, Alterserkrankungen, psychische Belastungen kommen immer mehr obendrauf, mit denen muss ich umgehen können, ich muss die Interaktion gestalten können, das hatten wir also schon, gesundheitsfördern können, dass das alles sozusagen von allen als ein wünschenswertes Ziel, zu dem sie sich aufmachen und dass die Politik auf der anderen Seite die Strukturen bereitstellt,
und das fördert,
dass sie das können und dann aber auch, dass sie es in der Praxis umsetzen können. Dann müssen wir vor allem, also die Logopädie betrifft das noch am wenigsten, aber Physiotherapie müssen wir von 20 Minuten Behandlungseinheiten wegkommen. Wir brauchen Diagnostikeinheiten, wir brauchen Freiräume. Also um das entfalten zu können und damit auch wirklich Geld sparen, müssen wir diese Selbstständigkeit auch entsprechend in der Versorgungsgesetzgebung unterlegen und ermöglichen. Das wäre mein Wunsch. Und dann, glaube ich, machen sich die Leute auch auf den Weg, weil wenn sie auf einmal dürfen, dann werden sie es, glaube ich, auch wollen. Man muss es ihnen ermöglichen, dass sie dahin wollen.
Ja.
Und wenn du jetzt...
Das Fallbeispiel.
Genau, das Fallbeispiel. Das sind für mich aus meiner Perspektive eben nicht die Patienten, sondern das sind zum Beispiel die Studien. Und da sind echt manche kranke Studien dabei. Ich hatte jetzt gerade...
Gibt es da Kuration für?
Genau. Ich hatte jetzt, naja, die sind nun mal in der Welt, aber ich hatte jetzt gerade zu Facialis Paresen eine Bachelorarbeit zu korrigieren und in der wurde ein Systematischer Review und Meta-Analyse zitiert. Und es wurde entsprechend gesagt, naja, das ist eine Meta-Analyse, ein Review, das ist natürlich viel mehr wert als irgendwelche Einzelstudien und die Aussagen, die da drin stehen, die hänge ich mal ganz hoch auf, die sind ganz glaubwürdig. Und dann stellte sich aber raus, in dieser Meta-Analyse wurde nur eine einzige Studie von 6 gefunden, die ausreichend Angaben machte, dass man eine Meta-Analyse durchführen kann. Dafür braucht man nämlich bestimmte Kennwerte inklusive Standardabweichungen und so weiter. Und die muss man haben, damit man das rechnen kann. Und die meisten Studien wurden kritisiert als undurchsichtig und zu wenig transparent, als dass man sie einschließen könnte. Also haben sie eine Meta-Analyse mit einer Studie gerechnet. Überraschenderweise kommt genau dasselbe raus wie bei der einen Studie.
Das ist ja wirklich erstaunlich.
So, genau, und wenn man sich das denn jetzt anguckt, wenn die in den Aussagen und Schlussfolgerungen gesagt hätten, okay, wir haben hier eine Aussage aus einer Studie und wir haben hier ein paar andere Anhaltspunkte, das Thema ist wirklich diffizil und wir können eigentlich zu unserer Fragestellung nur so ein ganz kleines Fitzelchen was beitragen, hätte ich gesagt, okay, macht das als Review Sinn und dann ist es mehr als eine einzelne Studie. Aber zu sagen, ich habe hier eine Meta-Analyse gemacht, und dann eine Studie einzuschließen und dann die Schlussfolgerung nur auf diese eine Studie zu beschränken und alle anderen 5 eigentlich in den Schlussfolgerungen wegzulassen, heißt ja, dass ich bestenfalls etwas habe, was genauso viel wert ist wie diese eine Studie und dann rutscht das eben in der Aussagekraft einfach ein ganzes Stück nach unten. Ja. Und das muss man erkennen können, das muss man lesen können, das muss man sehen können und einordnen können. Und das gelingt manchen leider auch nach dem Studium noch nicht. Also es ist nicht alles, auch was wir hier schaffen, Gold, was glänzt. Aber ich glaube, nach dem Kolloquium ist es klar geworden, wo sozusagen da das Problem liegt. Und das ist, glaube ich, eine Kompetenz. Ich höre immer auf Veranstaltungen, aber wir können doch auch Studien lesen. Ja, natürlich könnt ihr sie lesen. Aber lesen ist nicht verstehen und lesen ist nicht Schlussfolgerungen ziehen.
Und da in der Praxis wieder anwenden, die Kompetenz der Anwendung.
Und da brauchen wir einfach differenziertes Hinschauvermögen. Und ja, das sind meine Fälle, mit denen ich mich so rumschlage in der evidenzbasierten Praxis.
Ja, sehr passend. Herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank auch für deine Zeit.
Ja, hat mir Spaß gemacht.
Sehr schön.
Danke.
Ich habe für mich viele neue Denkanstöße zum Begriff der Ganzheitlichkeit gewonnen und zur Umsetzung und Zukunftsvision der Logopädie und Sprachtherapie in einem voll akademischen Kontext. Wenn du noch mehr Infos zum additiven Studiengang Logopädie haben magst, den sowohl LogopädInnen als auch Atem-, Sprech- und Stimmlehrerinnen nach ihrer Ausbildung anschließen können, dann schau doch gerne mal auf der Homepage der HWK vorbei. Ich hoffe, auch du konntest dir etwas mitnehmen und hast eine neue Perspektive gewonnen. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal dabei bist, wenn wir gemeinsam die interdisziplinäre Welt der Stimme erforschen.